Ja, hallo. Geh wie Gottsuche auf der Suche nach Gott in der Bibel und in der Welt. Heute beschäftigt mich die Frage, wie stehen wir Christinnen und Christen eigentlich dazu, ob jetzt Waffen an die Ukraine geliefert werden sollen oder nicht? Sind wir ganz gegen den Krieg oder gibt es eine Art, für Krieg zu sein und vielleicht einen gerechten Defensivkrieg oder so? Diese Frage beschäftigt mich, weil wir brauchen dazu ja eine Haltung. Und wenn ich jetzt mal so in die Veröffentlichung der evangelischen Kirche in Deutschland gucke, dann sind die nicht klar. Und ich finde nachvollziehbarerweise nicht klar, aber ich brauche noch mehr Hilfe für eine Orientierung. Würde gerne mit euch auf die Suche gehen nach einer Orientierung und würde dazu gerne mit euch in das Daniel-Buch gucken, Daniel 7. Das ist eines der ganz jungen Bücher im Alten Testament, im Ersten Testament der hebräischen Bibel, im 2. Jahrhundert vor Christus erst entstanden. Also so wenn man die Gesamtzeitläufe ansieht, also relativ kurz vor Jesu Geburt. Und bis dahin hatte das Volk Israel ja viele Erfahrungen mit Unterdrückung gemacht. Also Unterdrückung durch die Assyrer, Unterdrückung durch die Babylonier, das babylonische Exil im 6. Jahrhundert vor Christus. Und das lief immer so, dass die Israeliten und Israelitinnen da vollständig ins Exil geführt wurden und die Assyrer und die Babylonier, wie später auch die Griechen und die Römer, waren also echt gut da drin, andere Völker zu unterdrücken, auszurauben und möglichst viel Wirtschaftskraft aus denen rauszuholen. Das hat also ganz viel Niederschlag gefunden in der hebräischen Bibel, im Ersten Testament, unter anderem mit der Hoffnung, dass Gott das Volk Israel befreit, nämlich aus der Knechtschaft in Ägypten. Es wird ja so im Exodus-Buch beschrieben. Jetzt ist ja die Frage so, wie geht der Prophet Daniel kurz vor Jesus damit um? Und dann will ich euch mal was vorlesen aus dem 7. Kapitel des Daniel-Buches. Da löst Daniel nämlich das Problem, wie rede ich eigentlich von den Unterdrückern, ohne selber mich zu sehr in Gefahr zu begeben. Ist ja in Russland heute auch ganz, oder in Belarus und in anderen Ländern, so ganz aktuell, wie kann ich eigentlich von den Diktatoren sprechen und dem, was sie wirklich machen, ohne selber in Gefahr zu geraten. Und Daniel macht das so. Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht und siehe, die vier Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf. Und vier große Tiere stiegen herauf aus dem Meer, ein jedes anders als das andere. Das erste war wie ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah, wie ihm die Flügel ausgerissen wurden und es wurde von der Erde aufgehoben und auf die Füße gestellt wie ein Mensch und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. Und siehe, ein anderes Tier, das zweite, war gleich einem Bären und war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul zwischen seinen Zähnen drei Rippen. Und man sprach zu ihm, steh auf und friss viel Fleisch. Danach sah ich und siehe, ein anderes Tier, gleich einem Panther, das hatte vier Flügel wie ein Vogel auf seinem Rücken. Und das Tier hatte vier Köpfe und ihm wurde Herrschergewalt gegeben. Das waren vermutlich alles bis jetzt die Babylonier, die Meder und die Perser, also schon Reiche aus der israelitischen Geschichte. Jetzt wird es aktuell. Alexander der Große ist das vierte Tier und danach kommt Antiochus der Vierte. Und was der gemacht hat, das erzähle ich euch dann. Danach sah ich in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, ein viertes Tier war furchtbar und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne, fraß um sich und zermalmte, was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Es war auch ganz anders als die vorigen Tiere und hatte 10 Hörner. Als ich aber auf die Hörner acht gab, siehe, da brach ein anderes kleines Horn zwischen ihnen hervor, vor dem drei der vorigen Hörner ausgerissen wurden. Und siehe, das Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das großmäulig redete. Das war vermutlich Antiochos der Vierte. Der wollte also mit der Jerusalemer Oberschicht Israel hellenisieren. Und als die Israeliten dagegen aufbegehrten und gegen seinen Hohepriester Menelaos zu putschen versuchten, da schaffte er den Tempelkult ab. Keine Opfer mehr. Stattdessen betrat er, der das wirklich nicht durfte, er war ja kein Hohepriester, der Hohepriester durfte das nur einmal im Jahr, betrat er das Allerheiligste und brachte dort ein Schweineopfer dar. Und bis dahin war Schweinegenuss in Israel verpönt, bis so tabuisiert. Ab da war es strikt verboten. Also das war also wirklich eine Respektlosigkeit, da fehlten den Menschen die Worte für. Jetzt ist ja die Frage, wie reagiert jetzt Daniel in seiner Vision? Was passiert denn eigentlich jetzt? Also irgendwas muss ja jetzt passieren, das kann ja nicht so bleiben. Ist wie bei dem Krieg gegen die Ukraine. Also irgendwas muss ja jetzt passieren, das kann ja nicht so bleiben. Ne? Das ist die Antwort von Daniel. Da sah ich, Throne wurden aufgestellt und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt wie reine Wolle. Da kommt übrigens das Bild vom alten Mann mit Bart her. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Da ergoss sich ein langer feuriger Strom und brach vor ihm hervor. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Und ich sah auf um der großen Reden willen, der großmäuligen Reden willen, die das Horn redete. Und ich sah, wie das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und in die Feuerflammen geworfen wurde. Ein Wunschtraum. Und mit der Macht der anderen Tiere war es auch aus, denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lang ein jedes leben sollte. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht. Und jetzt kommt eine Stelle, die ist also für Jesus Christus extrem wichtig, weil da hat er draus geschöpft. Oder die über ihn geschrieben haben, wissen wir nicht ganz genau. Es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Ihm, diesem Menschensohn, wurden gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Ich, Daniel, war entsetzt und dieses Gesicht erschreckte mich. Ja, danke, dass ihr euch mit auf diese alttestamentliche Reise begeben habt, zu den vier Tieren aus der Untiefe und dem Menschensohn, der die Antwort darauf ist, der vom Hochbetagten die Macht empfängt. Und Jesus, der hat diesen Begriff vom Menschensohn aufgegriffen, beziehungsweise die Evangelien berichten, dass Jesus so über sich gesprochen habe, wie ein Menschensohn. Jetzt ist ja die Frage, wer ist dieser Menschensohn bei Jesus eigentlich? Der Menschensohn kommt also sehr häufig vor. Ich habe ein paar Stellen rausgesucht. Ich erzähle euch mal, was dieser Menschensohn macht. Er vergibt Sünden. Er ist Herr über den Schabbat. Er hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er muss viel leiden und wird verachtet werden. Die Menschen werden ihn töten. Er wird nach 3 Tagen auferstehen. Er ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Ist jetzt ein bisschen durcheinander, egal. Der Menschensohn kommt zu einer Stunde, wo wir es nicht meinen. Wir werden ihn kommen sehen in Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit und er wird sitzen zur Rechten der Macht. Und, auch noch ein bisschen durcheinander, er isst und trinkt mit den Menschen und wird Fresser und Weinsäufer genannt. Also so viel ist deutlich aus allen diesen Zitaten, der Menschensohn ist auf keinen Fall gekommen, um Kriege zu gewinnen. Also mit diesem Menschensohn, der keinen Ort für sein Haupt hat, der vergibt, der viel leiden wird und auferstehen wird, Das ist kein Armeeführer. Er ist wegen etwas anderem gekommen. Also eher sowas wie beschrieben wird beim Schatz vom beim Gleichnis vom Schatz im Acker und von der Perle. Also, dass wir einen Schatz finden, der unbezahlbar ist und der unser ganzes Leben verändert, weil wir für ihn hinzugeben alles bereit sind. Also so in Richtung Paulus, Glaube, Hoffnung, Liebe. Aber ich kann jetzt nicht sagen, der Menschensohn wird jetzt Krieg führen. Also das wäre ja eher jetzt so eine Argumentation zu sagen, wir Christinnen und Christen können Krieg auf keinen Fall unterstützen. Und da regt sich in mir Widerspruch. Also wenn ich meinen Nächsten liebe wie mich selbst, dann kann ich doch nicht zulassen, dass jemand anders den umbringt. Und dazu kommt so ein ganz persönlicher Eindruck von mir, dass ich entdecke, dass ich froh bin, dass es sowas wie die NATO gibt und ich mich einigermaßen sicher fühlen kann. Und ich erinnere mich an Vorlesungen von dem Befreiungstheologen Jürgen Moltmann über den gerechten Krieg. Das ist also in den 10 Geboten nicht heißt, du sollst nicht töten, das wäre das hebräische Wort Harak, steht aber nicht da, sondern du sollst nicht morden, Ratza, das steht in den 10 Geboten, also sollst nicht heimtückisch jemanden umbringen. Heißt ja, es müsste auch eine christliche Motivation geben, einen Verteidigungskrieg zu führen und auch Soldatin und Soldat zu werden. Was ich wirklich gut finde, wenn Christinnen und Christen das machen, weil das wären dann Menschen, die ziehen nicht in den Krieg mit Hurra und Halleluja und super, lass uns mal ein paar Leute umbringen und foltern oder so. Also wie bei in vielen Armeen, Unterdrückungsarmeen der Geschichte ja Menschen belohnt wurden, weil sie Menschen besonders schlecht behandelt haben. Sondern das wären dann Menschen, die sagten, der Krieg ist ein notwendiges Übel in dieser Welt und er ist immer das letzte Mittel und er richtet sich nur gegen Soldaten und ist nur defensiv gemeint und angewandt und ist also mit einem klaren Ziel verbunden, nämlich Leben zu verteidigen und nicht Eroberungen zu machen. Und Menschen, die so Soldatin oder Soldat sind, würden dann das Töten, also Harak, als sogenanntes Opus Alienum begreifen, nämlich als ein dem Glauben fremdes Werk, was aber in dieser Welt sein muss, weil die Welt so ist, wie sie ist. Also das leuchtet mir schon ein, wenn Leute sagen, also man kann jetzt die russische Armee doch nicht einfach das machen lassen. Das geht doch nicht. Zu Hilfe kommt bei dieser Argumentation die Zwei-Reiche-Lehre von Martin Luther, die sagt so, also Frieden soll sein, das ist das Reich Gottes, wo Jesus sagt, also ich bin der Friede. Aber wie dieser Friede in der Welt umgesetzt wird und gemacht wird, das ist das Werk von Politikerinnen und Politikern. Und da gehört es dazu auch, Verteidigungskriege zu führen und die so zu führen, dass sie möglichst wenig Schaden anrichten, aber das erreichen, was sie erreichen sollen. Allerdings leuchtet mir das auch ein, wenn Leute sagen, also eigentlich wäre das jetzt mal eine Aktion wert, Ehrenamtliche aus allen Kirchen der Welt zu sammeln, die in weiße Gewänder gekleideten Pilgerweg durch die Ukraine machten. Einfach nur das. Oder sich um die Ukraine herumstellten und einfach nur stumm Zeuginnen und Zeugen sind, was dann wohl passieren würde. Immerhin hat Gandhi auf diese Weise Indien von der englischen Kolonialherrschaft befreit und Martin Luther King und seine Freundinnen und Freunde haben die Apartheid in den USA ja nicht aufgehoben, aber schon da große Veränderungen gebracht. Wieder auf der anderen Seite, meine Frau und ich haben 2 Kinder, also ich wäre jetzt nicht der Typ Märtyrer, ich wäre eher der Typ Verteidigungsarmee. Ihr merkt, Also der Schlingerkurs in den EKD, Veräußerung in den EKD-Äußerung, den kann ich nachvollziehen. Meine Position ist, Verteidigungsarmee unterstützen, ja, mit ganz klaren Vorgaben, wie so ein Krieg auszusehen hat, als möglichst letztes Mittel, ohne Folter, mit einer gerechten Behandlung von Gefangenen und so, würde eher in die Richtung unserer Bundesregierung gerade gehen. Eher verhalten, eher defensiv unterstützen. Also ihr habt ja eine Kommentarfunktion bei Podigy und nutzt die gerne. Schreibt mal, wie ihr das seht. Also es gibt nicht die eine Antwort. Meine habt ihr jetzt gehört. Ich habe euch ein paar Argumente gezeigt, mit denen ihr eure Haltung entwickeln könnt, wenn ihr mögt. Darum geht es ja erstmal, das bewusst zu machen und reflektiert zu tun. Und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Jedenfalls sind wir uns, glaube ich, alle einig, durch Waffen ist kein echter Friede erreichbar. Echter Friede, der sieht nochmal ganz anders aus. Also mit Waffen erreichter Friede ist Waffenstillstand, aber echter Friede, der ist mehr so, wie das die Austauschorganisationen praktizieren, dass man sich kennenlernt, einen Weg zusammengeht. Wir haben gerade eine Austauschschülerin aus den USA für ein Jahr bei uns zu Gast. Gegen deren Familie würde ich niemals Krieg führen können. Also ich würde es nicht können. Und selbst wenn mich jemand zwingen würde, was ich gar nicht denken will eigentlich, so die umzubringen, ich würde daran zerbrechen. Ich könnte das nicht. Das ginge nicht. Das ist der Weg zu Frieden, dass wir also Konvivenz praktizieren, miteinander leben, uns kennenlernen, den Geschmack des Lebens von dem anderen mal mitschmecken, so in die Richtung. Ja, also ihr Lieben, bin gespannt auf eure Reaktion und ja, Amen. Geh wie Gottsuche, auf der Suche nach Gott in der Bibel und in der Welt. Tschüss.